Lieber Moritz, Insolvenzordnung, Grundbuchordnung, FAMFG, BGB, legen wir los, oder?
Ich glaube, da bin ich gar nicht der Richtige für heute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 80. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host ist der liebe Kollege Moritz Pfaffenberger, den Sie gerade schon gehört haben. Hat ein wunderbares Gutachten geschrieben zu genau diesem Themenbereich, den ich gerade angeteasert habe, und natürlich ist er genau der Richtige, um den Fall mit mir zu besprechen. Dr. Moritz Pfaffenberger, bayerischer Notarassessor, jetzt mittlerweile seit fast 2 Jahren hier im Deutschen Notarinstitut eingesetzt, in den Bereichen Immobilienrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Also genau die Schnittstelle, um die es auch hier in diesem Gutachten geht.
Hi Andreas, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ich stelle wie immer den Sachverhalt vor, der ist diesmal ein bisschen länger, aber wir bemühen uns, ihn dann gegebenenfalls auch noch ein, zwei Mal zu wiederholen, sodass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch ganz gut mitkommen. Also wir haben schon vor längerer Zeit einen Kaufvertrag, der ist datiert aus dem Jahr 1999, und in diesem Kaufvertrag ist aufgetreten auf Verkäuferseite eine GmbH, die war vertreten durch ihren Geschäftsführer, also alles soweit fein, und auf der Käuferseite Privatleute. Es wurde dann auch direkt im Nachgang an diese Beurkundung die Vormerkung im Grundbuch eingetragen und man hat sich bei der Kaufvertragsgestaltung damals für die sogenannte Kopierlösung entschieden oder auch die beurkundungsrechtliche Lösung genannt. Man hat nämlich die Auflassung und die Bewilligung der Verkäuferseite gleich mitbeurkundet in einer Anlage zum Kaufvertrag und dann in die Urkunde noch folgende Regelung aufgenommen, nämlich der Notar wird angewiesen, die Eintragung des Eigentumswechsels erst zu veranlassen, wenn ihm vom Verkäufer die Zahlung des Kaufpreises bestätigt oder durch den Käufer anderweitig nachgewiesen ist. Vorher soll er dem Käufer und dem Grundbuchamt keine Ausfertigung bzw. beglaubigte Abschrift dieser Urkunde erteilen, die die Auflassung enthält. Also das, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfte Ihnen zu großen Teilen bekannt sein. Hier ist eben vorgegangen worden nach der sogenannten Kopierlösung. Und jetzt ist aber in dem Vollzug dieses Vertrages einiges sozusagen schiefgegangen und in Stocken geraten. Wobei nach den Schilderungen, die wir hier erhalten haben, jetzt von Notarseite soweit eigentlich alles erledigt war. Es haben sich nur die Beteiligten irgendwann nicht mehr drum gekümmert. Der Notar hat dann häufiger eben den Verkäufer und auch den Käufer dazu aufgefordert, auch endlich mal hier die entsprechenden Zahlungen zu bestätigen bzw. nachzuweisen. Es ist allerdings sehr, sehr lange nichts passiert dahingehend. Wo allerdings was passiert ist, ist auf der Seite dieser Verkäufer GmbH. Diese Verkäufer GmbH hatte nämlich das Pech, dass im Jahr 2005 über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Das heißt also zu diesem Zeitpunkt, der Kaufvertrag war bereits seit 6 Jahren beurkundet, die Vormerkung war auch schon lange eingetragen, aber es war eben noch kein Endvollzug geschehen. Das Eigentum war noch nicht auf den Käufer umgeschrieben, weil eben weder eine Bestätigung der Kaufpreiszahlung vorlag, noch der Käufer die Kaufpreiszahlung nachgewiesen hat. Dieses Insolvenzverfahren ist dann gelaufen und schließlich wurde dann im Jahr 2023 diese GmbH wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen aus dem Handelsregister gelöscht. Das heißt, wenn man heute ins Handelsregister reinschaut, findet man diese GmbH nicht mehr. Sie ist nicht mehr im Register eingetragen. Eine Nachtragsverteilung wurde am Ende dieses Insolvenzverfahrens nicht vorbehalten. Das ist ein kleines Sachverhaltsdetail, das wir an einer bestimmten Stelle brauchen. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Und jetzt im Jahr 2025 kommt der Käufer zum Amtsnachfolger des Notars, der das damals beurkundet hat, und sagt so: Hier, ich habe jetzt endlich die Belege, ich kann nachweisen, dass ich damals den Kaufpreis bezahlt habe, und jetzt wäre es mir doch ganz recht, lieber Notar, wenn du hier die Urkunde deines Amtsvorgängers vollziehen könntest, sodass ich nunmehr endlich als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werde. Ja, der Notar nimmt dann eben die damals beurkundete Auflassung mit Bewilligung und schickt es mit der Bitte um Vollzug zum Grundbuchamt. Und das Grundbuchamt sagt aber unter Berufung auf § 878 BGB, dass die Eigentumsumschreibung so nicht erfolgen kann. Dafür bedürfe es der Nachgenehmigung einer Willenserklärung auf Verkäuferseite durch einen noch zu bestellenden Nachtragsliquidator. Also das Grundbuchamt sagt, diese Auflassung und Bewilligung aus dem Jahre 1999, die ist heute im Jahr 2025 angesichts dessen, dass da ein Insolvenzverfahren durchlaufen wurde, dass die Gesellschaft im Register gelöscht ist, nicht mehr zu gebrauchen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages mit der Kopierlösung. Es wird lange Zeit nicht vollzogen. In der Zwischenzeit wird über das Vermögen der Verkäufer GmbH das Insolvenzverfahren durchgeführt und die GmbH wird im Register gelöscht. Frage ist, was kann man mit der heute noch ja bereits beurkundeten Bewilligung und Auflassung aus dem vom damaligen Zeitpunkt beim Grundbuchamt erreichen. Ist es noch vollzugsfähig oder nicht? Frage, die der Notar hier an uns gerichtet hat, sehr knapp und präzise, so mögen wir das, ja. Erfolgt die Beanstandung des Grundbuchamts zu Recht? Moritz, du hast schon im Vorgespräch zu mir gesagt, wir werden jetzt hier relativ häufig zwischen den Fragen Verfügungsbefugnis und Vertretung und auch zwischen verschiedenen Zeitpunkten, nämlich einmal zwischen dieser Beurkundung 1999 und dann gegebenenfalls auch den einzelnen Events bei der Insolvenz, bei der Löschung und dann eben dem heutigen Datum, also 2025, hin und her springen. Wir bemühen uns, das immer wieder halt auf den Sachverhalt zurückzubeziehen, sodass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da ganz gut mitkommen. Moritz, womit fangen wir denn an?
Lieber Andreas, ich glaube, wir fangen an einfach mal mit der grundsätzlichen Feststellung, dass wir für die Frage der Vollzugsmöglichkeit dieses Vertrags jetzt beim Grundbuchamt, also konkreter Auflassung, uns getrennt zum einen die materiellrechtliche Ebene anschauen müssen und natürlich genauso auch die grundbuchverfahrensrechtliche Ebene, weil genau aus dieser Zweigleisigkeit der Betrachtung folgt auch das Bedürfnis nach dieser Triggerwarnung, die du quasi gerade ausgesprochen hast, dass wir viel, viel hin und her springen werden zwischen verschiedenen Zeitpunkten. Eigentlich ist es ja im Ausgangspunkt relativ simpel. Also ein rechtsgeschäftlicher Eigentumswechsel an dem Grundstück ist ganz klar. Dafür brauchen wir auf materiellrechtlicher Ebene eben Auflassung und Eintragung. Also die 873, 925 BGB sind da unsere Vorschriften. Und auf grundbuchverfahrensrechtlicher Ebene brauchen wir eben nach 20 GBO den entsprechenden Nachweis über diese Auflassung in der Form des 29 GBO sowie die entsprechende Eintragungsbewilligung der bewilligungsberechtigten Person nach 19 GBO, natürlich auch in der entsprechenden Form nach 29 GBO. Ich würde vorschlagen, wir nähern uns der ganzen Sache mal von der materiellrechtlichen Ebene an und schauen uns zuerst mal den Punkt der Auflassung an.
Ja, genau. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt hier Rechtspfleger im Grundbuchamt, wir sagen, wir haben das Jahr 2025 und da wird jetzt so eine Auflassung irgendwie eingereicht aus dem Jahr 1999 und wir würden jetzt ins, meinetwegen, Handelsregister gucken und feststellen, manchmal, die GmbH gibt es ja gar nicht mehr, dann ist schon nachvollziehbar, dass man da so ein Störgefühl hat und dann stellt sich eben diese Frage, auf welchen Zeitpunkt muss ich denn gucken? Auf den Zeitpunkt 1999 oder auf den Zeitpunkt 2025? Also das ist so ein bisschen unser Grundproblem, das diesem Fall ja zugrunde liegt. Also wir haben im Ausgangspunkt mal für den 873 BGB folgenden Wortlaut im Gesetz. Den lese ich einmal vor, weil es doch auch drauf ankommt. Da heißt es, zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Und in Absatz 2 dann die Regelung zur Bindungswirkung hinsichtlich dieser Einigung nach 873 Absatz 1. Da heißt es, vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil einer den Vorschriften der GBO entsprechende Eintragungsbewilligung ausgehändigt hat. Also da vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, diese dingliche Einigung nach 873 Absatz 1, die ist nicht sofort mit Zustandekommen von Angebot und Annahme bindend, sondern die wird erst bindend grundsätzlich, wenn auch die Eintragung erfolgt ist oder wenn eben eine dieser vier Varianten, die der 873 Absatz 2 hier vorsieht, eben eingetreten sind. Hier ist es das Schöne, das ist ja notariell beurkundet worden, also wir haben sofort eine bindende dingliche Einigung. Und zwar auch eben im Jahr 1999, also in dem Zeitpunkt, in dem das eben beurkundet wurde.
Genau. Das können wir vielleicht gleich nutzen, um galant den Übergang zu finden zu unserem ersten Störproblem, das wir vielleicht hier haben könnten. Und zwar der Tatsache, dass die GmbH ja Jahre nach Vertragsschluss in die Insolvenz gefallen ist. Und dafür im Ausgangspunkt muss man, finde ich, sich doch mal eine Wortsemantik vor Augen führen, und zwar den Begriff der Auflassung nochmal. Der Begriff der Auflassung wird wahnsinnig häufig gleichgesetzt mit dem Rechtsakt des Eigentumsübergangs. Tatsächlich ist aber die Auflassung ja eigentlich die besondere Form der dinglichen Einigung aus 925 BGB. Also mit anderen Worten, Auflassung betrifft das Thema der dinglichen Einigung und wie du gerade schon richtig gesagt hast, die dingliche Einigung Die ist 1999 eben wirksam rechtsgeschäftlich getroffen worden.
Wirksam und bindend geworden, ja,
genau. Die GmbH, davon sind wir jetzt auch ausgegangen, ist damals eben auch ordnungsgemäß vertreten worden von ihrem Geschäftsführer. Der entscheidende Zeitpunkt für die Vertretungsmacht für die GmbH bei dieser dinglichen Einigung ist die Vornahme dieses dinglichen Rechtsgeschäfts, also konkret der Abschluss des dinglichen Vertrags durch die Beurkundung, mit dem ja auch eben die Auflassung bindend geworden ist und damit nicht mehr frei widerruflich. Davon muss man jetzt die Frage trennen, was die Verfügungsbefugnis des Veräußerers betrifft. Mhm. Man liest nämlich oft oder findet oft die Aussage vor, dass die Auflassung infolge der Insolvenzeröffnung unwirksam geworden wäre. Die ist aber zumindest ungenau,
unpräzise,
diese Formulierung.
Ja. Mhm.
Weil die dingliche Einigung ist ja wirksam im Raum. Davon muss ich die Frage trennen, ob aber zum maßgeblichen Zeitpunkt, auf den wir gleich eingehen werden, auch die Verfügungsbefugnis des Veräußerers noch gegeben ist. Das ist aber eine davon aus unserer Sicht definitiv zu trennende Frage. Denn während es für die Vertretung bei der GmbH auf der Ebene der dinglichen Einigung auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts, also Beurkundung eben der Auflassung beim Notar, ankommt, ist für den Zeitpunkt der Verfügungsbefugnis eben auf den Zeitpunkt der Vollendung des Rechtserwerbs grundsätzlich abzustellen. Also in den ganz typischen Fällen wie auch hier, der Zeitpunkt der Eintragung des Eigentumswechsels beim Grundbuchamt.
Also so wäre es eben grundsätzlich. Das heißt, wenn wir mal die Perspektive des Rechtspflegers im Grundbuchamt vornehmen und sagen, okay, der macht jetzt hier sein Prüfungsprogramm nach 20 GBO und guckt, haben wir da eine wirksame Auflassung, eine wirksame dingliche Einigung, dann stellt er fest, ja. Dafür maßgeblich das Jahr 1999. Das ist damals bindend, also damals beurkundet worden, damals ist es bindend geworden. Das ist hier nicht das Problem. Der muss aber zusätzlich eben prüfen, auch vom Prüfungsumfang des 20 GBO umfasst, ist denn derjenige, der da als Veräußerer auftritt, verfügungsbefugt? Und hier kommt es jetzt nicht mehr auf 1999 an, sondern hier kommt es auf 2025 an.
Genau.
Weil wir eben den Zeitpunkt der Vollendung des Rechtserwerbs als maßgeblichen Zeitpunkt haben und der wäre eben erst mit Vorname der Eintragung im Grundbuch.
Genau so ist es. Es gibt eine Ausnahme. Und zwar den 878, aber nur ganz kurz zur Hinleitung, warum tatsächlich es im Ausgangspunkt erstmal auf jetzt 2025 ankommt. Und zwar die Vorschriften der Paragraphen 80, 81 Insolvenzordnung. Ich weiß nicht, willst du den 80 mal kurz?
Ja, ja, der 80 ist ja doch passend zur 80. Folge des Podcasts, lesen wir jetzt 80 Insolvenzordnung vor. Der heißt Übergang des Verwaltungs- und Verfügungsrechts. Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und über es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über. Und in § 81 Absatz 1 Inso heißt es Verfügungen des Schuldners, hat der Schuldner nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über einen Gegenstand der Insolvenzmasse verfügt, so ist diese Verfügung unwirksam.
Genau. Und um das nochmal klarzustellen, es führt also nicht dazu, dass die Auflassung, also die dingliche Einigung im Sinne 873 925 unwirksam werden würde, aber sondern halt eben dazu, dass der ursprüngliche Veräußerer, also unsere GmbH, eben die Verfügungsbefugnis zur Eigentumsübertragung erstmal durch die Insolvenzeröffnung verloren hat. Wie schon gesagt, der 878 kann uns diesen Zeitpunkt, 878 BGB, nach vorne verlagern. Vielleicht auch da einfach mal ganz kurz der Wortlaut, weil der gibt uns auch schon das Ergebnis quasi.
Ja, genau. 878, nachträgliche Verfügungsbeschränkungen. Eine von dem Berechtigten in Gemäßheit des Paragraf 873, 875, 877 abgegebene Erklärung wird nicht dadurch unwirksam, dass der Berechtigte in der Verfügung beschränkt wird, nachdem die Erklärung für ihn bindend geworden und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamt gestellt worden ist. Die zweite Voraussetzung und der Antrag auf Eintragung bei dem Grundbuchamt gestellt worden ist, das ist ja unser Problem.
Genauso ist es. Ich meine, dass die Auflassung bindend geworden ist, hast du ja eingangs tatsächlich schon festgestellt.
873 Absatz 2 ist beurkundet worden, ist bindend, ja.
Genau. Uns fehlt aber der Antrag beim Grundbuchamt, so ist es. Und vielleicht kann man da besonders spitzfindig sein. Es muss natürlich der Antrag beim Grundbuchamt gerichtet auf Eigentumsumschreibung sein. Man könnte sich natürlich jetzt überlegen, wie sieht's denn aus? Es wurde ja, ich gehe mal davon aus, damals schon im Jahr 1999, ein Eintragungsantrag auf Eintragung der Vormerkung beim Grundbuchamt gestellt, der Erwerbsvormerkung. die ja auch entsprechend eingetragen worden ist. Man muss aber feststellen, dass es allgemeiner Auffassung entspricht, dass der Eintragungsantrag im Sinne des 878 BGB in diesem Fall nur der Eintragungsantrag gerichtet auf die Eigentumsumschreibung ist. Also mit anderen Worten, der Eintragungsantrag für die Vormerkung löst diesen Schutz des 878 BGB vor Verlust der Verfügungsbefugnis sozusagen nicht aus.
Und die Konsequenz wäre also, wenn wir jetzt wieder die Perspektive des Rechtspflegers im Grundbuchamt einnehmen und sich sagen, okay, würde das Insolvenzverfahren jetzt noch laufen, dann würden wir sagen, okay, dann hat ja wohl jetzt der Eigentümer, der Eingetragene, keine Verfügungsbefugnis über das Grundstück mehr. Das heißt, dann könnten wir auch diese Auflassung, die an sich ja da ist, nicht vollziehen, weil es eben an dieser Verfügungsbefugnis fehlt. Die Rechtsfolge dieser Eintragung der Vormerkung, die schon erfolgt ist, bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wird, die wird, das merken wir auch manchmal in der Anfragenpraxis, so ein bisschen missverstanden gelegentlich. Das bedeutet nämlich nur, wir werden uns gleich den Paragraphen 106 INSO auch noch anschauen, dass der Erwerber einen, ich nenne es mal so, insolvenzfesten Anspruch auf Eigentumsübertragung inne hat. Aber es bedeutet nicht, dass der Notar einfach so mit dem Vollzug der Urkunde weitermachen kann und sagen kann, okay, ich lege das jetzt alles zum Grundbuchamt vor, die Eigentumsumschreibung kann auch weiterhin vollzogen werden. Also natürlich ist die Vormerkung in insolvenzrechtlicher Hinsicht unglaublich wichtig, aber ihre Wirkung wird manchmal ein bisschen überschätzt dahingehend, dass man es einfach weitervollziehen könnte. Ich lese den 106 INSO bei der Gelegenheit gleich einmal vor. Ist ja doch auch eine der Vorschriften, mit denen man auch in der notariellen Praxis hin und wieder zu tun hat und sich ein bisschen auskennen sollte. Der 106 INSO hat die amtliche Überschrift Vormerkung und da heißt es, ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück des Schuldners oder an einem für den Schuldner eingetragenen Recht oder zur Sicherung eines Anspruchs auf Änderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen, so kann der Gläubiger für seinen Anspruch Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen. Also da heißt es ja schon in der Rechtsfolge, kann der Gläubiger für seinen Anspruch Befriedigung aus der Rechtsmasse verlangen. Das heißt ja nicht, dass damit der Rechtserwerb schon, also sozusagen unumkehrbar vorgezeichnet ist und dann auch entsprechend notariell vollzogen werden könnte. Ich lese nochmal vor, jetzt beschränkt auf den hier für unseren Fall wesentlichen Teil. Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung eines Rechts an einem Grundstück eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen, so kann der Gläubiger für seinen Anspruch, hier eben der Anspruch auf Eigentumsumschreibung, Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen.
Genau, also die Vormerkung erhält quasi nicht die Verfügungsbefugnis der GmbH aufrecht. Ich brauche halt eben den Insolvenzverwalter zum weiteren Vollzug der Urkunde, sei es jetzt, indem ich eine neue Auflassung nochmal unter Mitwirkung des Insolvenzverwalters beurkunde, sei es, indem der Insolvenzverwalter die ursprüngliche Auflassung entsprechend den 185, 184 BGB genehmigt. Jedenfalls brauche ich seine Mitwirkung, auf die ich aber einen Anspruch eben habe. Das ist so ein bisschen.
Das ist auch nach unserer Wahrnehmung in der Praxis kein großes Problem, weil die Insolvenzverwalter schon wissen, okay, wenn es ein vormerkungsgesicherter Anspruch ist, dann erfülle ich den eben. Da gibt es dann zwei Varianten. Entweder eben die Auflassung wird nochmal erklärt oder man genehmigt eben die bereits vom Insolvenzschuldner erklärte Auflassung, wie du schon richtig sagst. Und jetzt haben wir hier aber ja die Besonderheit, dass dieses Insolvenzverfahren jetzt aktuell im Jahr 2025 gar nicht mehr läuft. Also dieses Insolvenzverfahren muss auf eine bestimmte Weise geendet haben. Die GmbH ist ja auch nicht mehr im Handelsregister eingetragen. Und es gibt für die Beendigung eines Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung zwei Möglichkeiten, jeweils noch mit verschiedenen Untervarianten, nämlich einmal die Aufhebung des Verfahrens und die Einstellung des Verfahrens. Und in beiden Fällen ist es aber so, dass die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse dann wieder auf den Insolvenzschuldner, untechnisch gesprochen, zurückgeht. Das heißt, dann ist der Insolvenzschuldner oder eben einfach der Inhaber der Rechte, der Eigentümer der Rechte wieder selber verfügungsbefugt darüber.
Genau, also spiegelbildlich dazu, wie der Insolvenzverwalter die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis übertragen bekommt mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so fällt dann sozusagen spiegelbildlich eben auch die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in diesen, sage ich jetzt mal, Beendigungstatbeständen an den ursprünglichen Insolvenzschuldner zurück. Eine Ausnahme gibt es, und zwar, wenn sich für Gegenstände in der Insolvenzmasse eine Nachtragsverteilung vorbehalten wurde. Mhm. Da hat uns der Notar aber hier jetzt nichts mitgeteilt, was in die dahingehende Richtung gedeutet hätte.
Das hatte ich vorhin bei der Darstellung des Sachverhalts ja kurz erwähnt, dass wir, dass da eben von Seiten des Notars auch schon mitgeteilt worden war, dass eine Nachtragsverteilung jetzt eben dann am Ende dieses Insolvenzverfahrens nicht vorbehalten wurde. Das wäre jetzt dann wiederum eine Ausnahme für unseren Rückfall der Verfügungsbefugnis an den Insolvenzschuldner, aber das ist hier vom Sachverhalt her einfach nicht so vorgesehen. Genau. Ist manchmal, muss man zugeben, auch ein bisschen tricky für uns bei der Bearbeitung dieser Anfragen. Gerade wenn so Insolvenzverfahren stattfinden, kriegen wir oft nicht alle Informationen, die wir brauchen, um dann konkret auch hier die Rechtsfolgen prüfen zu können, weil ja doch manchmal ein Unterschied sich ergeben kann, wie hat das Insolvenzverfahren geendet, was genau ist passiert. Das lässt sich nicht so leicht feststellen.
Genau. Wir können aber auf jeden Fall festhalten, jetzt an der Stelle, infolge der Beendigung des Insolvenzverfahrens ist auf jeden Fall die Verfügungsbefugnis wieder zurückgefallen an die GmbH. Das heißt, wir können auch die durch die GmbH erklärte Auflassung von 1999 ab diesem Moment wieder zur Grundlage unserer Eigentumsumschreibung auch heranziehen. Mhm.
Also aus Sicht des Rechtspflegers wieder, der würde jetzt sagen, naja, also es wäre alles sehr problematisch, wenn die diese Auflassung vorgelegt hätten zum Zeitpunkt, zu dem das Insolvenzverfahren noch läuft, weil dann keine Verfügungsbefugnis des Eigentümers, aber jetzt ist das Insolvenzverfahren ja erkennbar vorbei, also jetzt wieder Verfügungsbefugnis des eingetragenen Eigentümers, hier eben unserer GmbH.
Genau.
Also das Insolvenzverfahren macht uns auf materiellrechtlicher Ebene und auch aus der Prüfung des Grundbuchamts, materielles Konsensprinzip 20 GBO, auf die materielle Ebene kein Problem.
Genau. Das Insolvenzverfahren erstmal haben wir sozusagen jetzt mal überwunden. Das steht uns jetzt dem Ganzen nicht entgegen. Allerdings hatten wir nach dem Insolvenzverfahren aber keine gesunde GmbH mehr, sondern genau, ja. Infolge des Insolvenzverfahrens ist die GmbH ja von Amts wegen dann auch wegen der sogenannten Vermögenslosigkeit gelöscht worden.
Zumindest nahm man das damals ja an. Wir haben ja dann schon festgestellt hier auch beim Sachverhalt, so ganz so vermögenslos war sie wohl nicht, weil sie ist ja im Grundbuch immer noch als Eigentümerin eingetragen, aber zumindest ging man damals eben wohl von der Vermögenslosigkeit aus. Ich lese den 394 FAMFG mal vor, der diese Löschung vermögensloser Gesellschaften regelt. Da heißt es in Absatz 1, eine Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft, die kein Vermögen besitzt, kann von Amts wegen oder auf Antrag der Finanzbehörde oder der berufsständischen Organe gelöscht werden. Satz 2, sie ist von Amts wegen zu löschen, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft durchgeführt worden ist und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Gesellschaft noch Vermögen besitzt. Und das ist hier eben passiert. Diese GmbH ist aus dem Handelsregister gelöscht worden. Unser zweites Problem für die Frage, kann das Grundbuchamt hier irgendwelche, also muss das Grundbuchamt hier irgendwelche Bedenken haben hinsichtlich der Verfügungsbefugnis der Vollziehbarkeit dieser Auflassung?
Genau, also ich meine, wie du schon angedeutet hast, diese Löschung hier dürfte definitiv zu Unrecht erfolgt sein, denn wir haben ja Eigentum. Tatsächlich ja, immer noch, ja. Auch wenn natürlich diese Verpflichtung auch besteht, dieses Eigentum zu übereignen und eine entsprechende Vormerkung eingetragen ist, ändert es nichts daran, dass es sich natürlich immer noch als vermögenswert bei der GmbH darstellt, mit der Folge, dass sie eigentlich nicht als vermögenslos hätte gelöscht werden dürfen. Die andere Frage ist natürlich nur, was ist denn jetzt mit der GmbH passiert, wenn sie gleichwohl trotzdem gelöscht worden ist, weil wie du sagst, sie scheint ja eigentlich nicht mehr existent zu sein.
Ja, genau. Also, und wenn man ins Handelsregister guckt, sieht man sie jedenfalls nicht mehr. Ja.
Das wäre natürlich aber ein wahnsinniges Ergebnis, wenn wir jetzt einfach hier aufhören würden und sagen würden, die GmbH, die gibt es nicht mehr, Ende aus. Was wäre dann mit dem Grundstück? Wir wissen es nicht. So ist es ja auch nicht, sondern ganz herrschend ist ja inzwischen die Theorie vom sogenannten Doppeltatbestand der Vollbeendigung. Das bedeutet letztlich, dass die Löschung als solche im Register nicht automatisch auch zum Erlöschen der Gesellschaft führt, solange sie noch Vermögenswerte hat. Das heißt, solange die Gesellschaft noch Vermögenswerte hält, gilt natürlich die Gesellschaft materiellrechtlich betrachtet, auch wenn sich das aus dem Register nicht mehr ergibt, weiterhin als fortbestehend. Und sie ist natürlich auch entsprechend weiterhin die Inhaberin dieser Vermögensrechte, die sie hält.
Also sie hat das Eigentum an diesem Grundstück jetzt nicht dadurch verloren, dass sie im Handelsregister gelöscht wurde. Das ist das Ergebnis des Ganzen. Sie besteht sozusagen, also sie besteht damit fort.
Und, was aber natürlich ganz kurz aufgrund der Löschung sehr wohl eingetreten ist, ist, dass natürlich die Ämter der bisherigen Geschäftsführer spätestens jetzt auf jeden Fall erloschen sind, mithin natürlich auch ihre Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnisse.
Ja, das stimmt. Grundsätzlich würde das Gesetz jetzt für diese Fälle vorsehen, dass man dann eben einen Nachtragsliquidator bestellen lassen kann. § 66 Absatz 5 des GmbHG. Die Frage ist nur, brauchen wir das hier? Interessiert uns das?
Jetzt kommen wir ja langsam genau, glaube ich, in den Bereich, den das Grundbuchamt ja auch moniert hat.
Weil die wollten ja so einen Nachtragsliquidator.
Die haben ja genau das moniert. Ich würde an der Stelle mal einen ganz kurzen Werbeblock einschalten, ganz kurz.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil wir ja auch, das weiß ich aus unserem Referat 2, viele Anfragen zum Thema Abwicklung von Gesellschaften bekommen. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, die Kollegen Blath und Bühler, also Kollege Dr. Blath hier, Referatsleiter im Referat 2 eben, und der Kollege Dr. Jonas Bühler, Notar in Neu-Ulm, der ja auch bei dir schon zu Gast war.
Genau, Gast Co-Host und auch mal Assessor hier am Deutschen Teilinstitut.
Die haben in der ZPG einen hervorragenden zweiteiligen Aufsatz rausgebracht, in der ZPG 2025. Einmal die Seiten 121 fortfolgende und 281 fortfolgende. Also wer sich mit dem Thema einfach wirklich mal nochmal näher beschäftigen will, den können wir diese zwei Aufsatzteile wirklich nur ans Herz legen. Kleiner Werbeblock Ende, weil wir das natürlich jetzt auch in einer sehr schnellen Version an der Stelle mal kurz festgestellt haben. Kann man jetzt natürlich die Frage stellen, wie wirkt sich das eben auf unseren Sachverhalt aus?
Also das Grundbuchamt steht ja immer noch sozusagen vor dem Problem, ist diese Auflassung, die damals 1999 beurkundet wurde und die mir jetzt ja auch in der gehörigen Form vorgelegt wird, ist die noch verwendbar? Und das, was wir jetzt gerade rausgearbeitet haben, dass die GmbH jetzt infolge der Löschung im Handelsregister keine Geschäftsführer mehr hat und man da gegebenenfalls einen Nachtragsliquidator bräuchte, wenn die jetzt noch was machen will, wirkt sich das darauf überhaupt aus? Und hier irrt das Grundbuchamt aus unserer Sicht. Also da wird was durcheinander geworfen.
Genau. Also auf der materiell-rechtlichen Ebene, wenn man sich's anschaut, sind das eigentlich auch wieder die zwei Punkte Verfügungsbefugnis und Vertretungsmacht. Verfügungsbefugnis haben wir eigentlich jetzt gerade in der letzten Minute schon geklärt, weil wir haben ja gesagt, die GmbH besteht fort. Sie bleibt Rechtsinhaberin, auch in dem Fall jetzt konkret Eigentümerin des Grundstücks. Ja. Auch wenn sie im Register gelöscht ist, ändert das natürlich nichts daran. Und was das Thema Vertretungsmacht angeht, klar, die Geschäftsführer infolge der Löschung verlieren ihre Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnisse, ändert aber nichts daran, dass der maßgebliche Zeitpunkt, und das hatten wir eingangs schon festgestellt, für das Vorliegen der Vertretungsmacht im Hinblick auf die Auflassung, also die dingliche Einigung über den Eigentumsübergang, eben der Zeitpunkt der Abgabe war, der Abgabe der Willenserklärung, also mit anderen Worten der Beurkundung der Auflassungserklärung beim Notar. Das heißt, dass jetzt nachträglich, in unserem Fall, Pi mal Daumen, was waren es, 23 Jahre, ja, 24 Jahre später, natürlich dann das Amt als Geschäftsführer erloschen ist und damit die Vertretungsbefugnis hat natürlich auf die Auflassung als materielle, dingliche Einigung über den Eigentumsübergang keine Auswirkungen.
Keine Auswirkungen. Also wenn man den Fall an der Stelle mal vereinfachen würde, man würde sagen, im Jahr 1 verkauft der Geschäftsführer A der GmbH ein Grundstück und im Jahr 2 wird er abberufen und die GmbH hat jetzt den Geschäftsführer B. Dann kann man natürlich den Kaufvertrag aus dem Jahr 1, als der Geschäftsführer A Vertretungsmacht hatte, im Jahr 3 immer noch vollziehen. Also da kommt es nicht drauf an, ob zum Zeitpunkt des Vollzugs wer da den Rechtsträger vertreten kann, sondern da kommt es darauf an, wer im Zeitpunkt der Vornahme dieses Rechtsgeschäfts hier, also konkret der Auflassung, dann die Vertretungsmacht hatte. Und so war es hier ja. Also 1999 bei der Beurkundung hatte man da dann entsprechend kein Problem. Und damit ist so im Grunde damit ist schon das Argument des Grundbuchamts ausgeräumt. Die haben sich hier einfach sozusagen geirrt bei der Frage, auf welchen Zeitpunkt es ankommt. Wir sind aber jetzt in dem Gutachten noch einen Schritt weitergegangen und haben uns auch nochmal näher diese verfahrensrechtliche Ebene angeguckt, insbesondere also die Frage der Verwendbarkeit der Eintragungsbewilligung des Betroffenen. Also jetzt wechseln wir sozusagen von 20 GBO auf den 19 GBO. Das Grundbuchamt muss ja bei der Eintragung einer Auflassung sowohl den 19 GBO als auch den 20 GBO prüfen. Also gucken, habe ich eine Bewilligung, mit der ich die verwenden kann? und ist mir die Auflassung in der gehörigen Form nachgewiesen. Die Auflassung ist in der gehörigen Form nachgewiesen. Da können wir schon einen Haken dahinter machen. Aber es ist immer noch die Frage, wie ist es denn im Kontext des 19 GBO hier bei dieser beurkundungsrechtlichen Lösung, also bei dieser Kopierlösung mit diesen 26 Jahre alten, alten Urkunden, die auch eben die Bewilligung enthalten.
Genau, also genau so ist es. Wir haben festgestellt, auf der materiellrechtlichen Ebene Auflassung sozusagen, sehen wir keinen Anhaltspunkt dafür, warum wir einen Nachtragsliquidator bräuchten. Natürlich aber könnte es jetzt sein, dass wir die Eintragungsbewilligung nach 19 GBO eine brauchen. Oder natürlich spiegelbildlich, ob wir genauso wie die Auflassung, wie wir es für die Auflassung festgestellt haben, auch die Bewilligung, die 1999 eben dort mitbeurkundet worden ist, das Ganze immer noch fürs Grundbuchverfahren heranziehen können und das Grundlage unserer Eigentumsumschreibung werden kann. Mhm. Auch hier muss man eigentlich zwei Komponenten wieder trennen. Zum einen die Bewilligungsberechtigung, also die Frage, wer ist denn eigentlich berechtigt, überhaupt diese Umschreibungsbewilligung, diese Eintragungsbewilligung nach 19 GBO abzugeben. Mhm. Und da ist es im Grundsatz eigentlich ganz klar, dass diese sehr grundbuchverfahrensrechtliche Rechtsstellung als Bewilligungsberechtigter letztlich aber natürlich der materiellrechtlichen Verfügungsbefugnis des Rechtsinhabers folgt. Also bewilligen darf der, der es natürlich materiellrechtlich auch
innehat. Ja.
Auch innehat die Rechtsstellung zur Verfügung. Und der maßgebliche Zeitpunkt für diese Bewilligungsberechtigung ist natürlich wiederum der Zeitpunkt, in dem das Grundbuchamt die Eigentumsumschreibung vornehmen will, also der Zeitpunkt der Grundbucheintragung. Es kommt für den Zeitpunkt der Bewilligungsberechtigung also nicht darauf an, wann diese Bewilligung abgegeben worden ist beim Notar, in der Beurkundung beispielsweise, oder wann das Ganze beim Grundbuchamt vorgelegt worden ist, sondern es kommt nur darauf an, ob im Zeitpunkt der Grundbucheintragung, die vorgenommen werden soll, diese Bewilligungsberechtigung besteht, da sie sich aus der materiellrechtlichen Verfügungsbefugnis ableitet. Also mit anderen Worten kommt es darauf an, ob die GmbH hier 2025 auch noch die entsprechende materiellrechtliche Verfügungsbefugnis hatte.
Und das haben wir ja im ersten Teil des Gutachtens schon geklärt. Genau. Wo wir gesagt haben, okay, die GmbH, erstens, die ist immer noch existent, obwohl sie im Register gelöscht wurde, weil Lehre vom Doppeltatbestand der Vollbeendigung. Also sie hat ja noch Vermögen, also gibt es sie noch. Und das Insolvenzverfahren ist, also hat es sowieso unberührt gelassen und ist ja außerdem auch jetzt beendet. Das heißt, auch in dem Punkt haben wir kein Problem. Also die GmbH ist weiterhin bewilligungsberechtigt. Das ist nicht das Thema.
Genau. Jetzt stellt sich aber die ganz spannende Frage. Da wird es jetzt doch nochmal ein bisschen kniffliger. Wovon man das Thema der Bewilligungsberechtigung trennen muss, ist die Frage, ob die GmbH im Kontext dieser Eintragungsbewilligung jetzt aber auch ordnungsgemäß vertreten worden ist. Also wir schwenken jetzt sozusagen von der Bewilligungsberechtigung in Klammern analog materiellrechtliche Verfügungsbefugnis hin wieder zur Frage des Zeitpunkts der Vertretungsmacht. Also wann sozusagen muss die Vertretungsmacht im Rahmen der Eintragungsbewilligung eigentlich bei Vertretung für die GmbH bestehen?
Da wird es jetzt schon sehr verschachtelt. Ich versuche es nochmal so ein bisschen aus der Perspektive des Rechtspflegers im Grundbuchamt aufzudröseln. Der sagt, okay, ich brauche eine Bewilligung des Betroffenen. Betroffener ist hier die GmbH. Die GmbH hat keine Arme und keine Beine und kann nicht sprechen und kann nicht reden. Die braucht einen Vertreter. Es hat ein Vertreter für sie diese Bewilligung abgegeben. Das war der Geschäftsführer, damals 1999. Ja, kann der, wenn ich jetzt heute die Wirksamkeit dieser Bewilligung prüfen muss, reicht es, um zu sagen, das ist eine wirksam von einem Vertreter abgegebene Bewilligung. Also das ist so die Perspektive, die der Grundbuchrechtspfleger hier inne hat. Und da kann es natürlich schon eine Rolle spielen, dass in der Zwischenzeit Insolvenzverfahren durchgeführt wurde, dass die GmbH nicht mehr im Register eingetragen ist. Also da stellen sich jetzt verschachtelt die Punkte, die wir vorhin auf der materiellrechtlichen Ebene auch schon mal besprochen haben.
Genau, oder vielleicht nochmal mit drei Worten zusammengefasst. Wahrscheinlich waren es mehr als drei Worte, wenn ich es jetzt wieder probiere. Aber kürzer, und zwar, wie wirkt es sich aus, dass der Geschäftsführer hier auf jeden Fall bis zum heutigen Zeitpunkt irgendwann die Vertretungsbefugnis verloren hat für die GmbH, nachdem diese Eintragungsbewilligung ja zumindest aber bei Notar schon zu Papier gebracht worden ist. Denn das ist ja immerhin schon erfolgt. Was diesen Zeitpunkt angeht, da werden zwei unterschiedliche Auffassungen vertreten. Es gibt eine Auffassung, die sagt, wir bewerten den Zeitpunkt genauso wie im materiellen Recht bei der Stellvertretung. Es kommt für den Zeitpunkt des Vorliegens der entsprechenden Vertretungsmacht auf den Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung an.
Mhm.
Das wäre jetzt bei uns eigentlich super angenehm.
Das war 1999.
Das würde zu einem Gleichlauf wie bei der Auflassung führen. Mhm. Das, wir haben ja bei der Auflassung festgestellt, es ist der Zeitpunkt der Abgabe der Auflassungserklärung. Da muss die Verdrehungsbefugnis bestehen. Da bestand sie beim Geschäftsführer. Analog dazu würden wir das eben nach dieser Ansicht auch im Hinblick auf die Eintragungsbewilligung bewerten. Also 1999, als diese Eintragungsbewilligung durch den Geschäftsführer abgegeben worden ist, hatte er die entsprechende Vertretungsmacht auch und damit soll es sozusagen ausreichend gewesen sein oder mit anderen Worten unschädlich, dass später, jedenfalls jetzt im Jahr 2025, diese Vertretungsmacht nicht mehr bestanden hätte.
Das ist die Auffassung, die recht prominent vertreten wird, nämlich im Schöner Stöber.
Ja. Genau.
Und da gibt es noch eine abweichende Ansicht dazu, die wir dann auch als die wohl überwiegende Ansicht identifiziert haben. Die stellt auf einen anderen Zeitpunkt ab, und zwar sagt sie, naja, also für die Frage der Wirksamkeit der Vertretung kommt es auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bewilligung an. Da machen wir jetzt sozusagen noch das nächste Fass auf.
Genau.
Wenn wir uns nämlich fragen, wann wird denn so eine Bewilligung eigentlich wirksam?
Ohne das jetzt, dass wir das jetzt hier wahnsinnig wissenschaftlich vertiefen wollen, gab es ja schon immer einen Streit eben auch darum, wie wir diese Eintragungsbewilligung oder dieser 19er GBO-Bewilligung eigentlich dogmatisch einordnen. Ist es was materiellrechtliches oder ist es eher dann doch wirklich was rein verfahrensrechtliches? Und diese überwiegende Ansicht, die folgt letztlich eben auch aus dieser Erkenntnis, dass diese Bewilligung eben in erster Linie eine verfahrensrechtliche Erklärung ist und damit eine Orientierung an den materiellrechtlichen Grundsätzen aus ihrer Sicht jedenfalls nicht
zwingend, zielführend ist. Und nicht zwingend vorgezeichnet
genau,
ist.
Genau, sondern eigene verfahrensrechtliche Grundsätze hierfür gelten und ist relativ prominent vertreten. Also man dürfte es wohl als wirklich überwiegend Ansicht bezeichnen. Zuletzt auch OEG München 2019, aber auch in den gängigen GBO-Kommentaren eigentlich, dass man diese Ansicht tatsächlich überwiegend vorfindet.
Es heißt ja, es gäbe bald eine aktuelle Auflage des Schöner Stöber. Schauen wir mal, was da dann drin steht.
Ja. Würde mich wahnsinnig freuen, auf jeden Fall.
Das werden wir dann sehen. Aber jetzt momentan gibt es so eine Trias aus Konstellationen, in denen man von der Wirksamkeit der Bewilligung ausgeht. Das ist jetzt so dieses sehr differenzierte Prüfungsschema einer Bewilligung durch das Grundbuchamt. Das Grundbuchamt muss, wenn es eine Bewilligung vorliegen hat, die Wirksamkeit dieser Bewilligung prüfen. Die ist nicht immer wirksam und das Wirksamsein ist auch nicht immer dem Grundbuchamt nachgewiesen. Aber diese drei Konstellationen, die ich jetzt gleich referiere, in den Fällen geht man davon aus, dass die Bewilligung wirksam ist. Der eine Fall ist, wenn die Eintragungsbewilligung in Urschrift oder Ausfertigung beim Grundbuchamt durch den Bewilligenden selbst oder mit seinem Einverständnis vorgelegt wird. Der zweite Fall ist, wenn eine Urschrift oder eine Ausfertigung der Bewilligung durch den Bewilligenden an den Begünstigten oder einen Dritten ausgehändigt wird, also der Fall der Aushändigung. Und der dritte Fall ist der, wenn dem Begünstigten oder einem Dritten ein unwiderruflicher, originärer und dem Einfluss des Bewilligenden entzogener gesetzlicher Anspruch auf die Urschrift oder eine Ausfertigung der Bewilligungsurkunde zusteht. Und wir sehen in unserer Gutachtenpraxis, dass es durchaus auch Konstellationen gibt, in denen wir keinen dieser drei Fälle haben, in denen also die Wirksamkeit einer Bewilligung dem Grundbuchamt nicht nachgewiesen wird. Also nochmal kurz, das eine ist, wenn die Eintragungsbewilligung in Urschrift oder Ausfertigung im Grundbuchamt vom Bewilligenden selber eingereicht wird, dann geht das Grundbuchamt davon aus, okay, die Bewilligung ist wirksam. Der zweite Fall ist, wenn dem Grundbuchamt nachgewiesen ist, dass die Urschrift oder Ausfertigung der Bewilligung dem Begünstigten ausgehändigt wurde. Das ist auch eine Variante. Und der dritte Fall ist der, wenn ich eben einen gesetzlichen Anspruch darauf habe, das stellt man sozusagen gleich, dass mir als Begünstigtem eine solche Urschrift oder Ausfertigung ausgehändigt wird, der sogenannte Ausfertigungsanspruch.
Das bedeutet jetzt sozusagen...
Wie ist es denn in unserem Fall, ja, oder...
Das bedeutet sozusagen, das ist jetzt quasi die herrschende Ansicht, die eben unter zugrunde liegen, dieser verfahrensrechtlichen Einordnung der Bewilligung sagt, wann wird die wirksam? Mhm. Und hieran orientiert sich eben auch nochmal, um den Kreis zu schließen, eben die überwiegende Ansicht, was den Zeitpunkt der Stellvertretung angeht. Sie muss also quasi in diesem Zeitpunkt des Wirksamwerdens vorliegen. Und deswegen nochmal kurz, dass man jetzt nicht komplett verwirrt ist, hoffe ich, mit den ganzen Zeitpunkten. Das kann also definitiv dazu führen, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtswirksamkeit der Vertretung bei der Bewilligung ein anderer Zeitpunkt ist als nach dem materiellen Stellvertretungsrecht und aber auch nach dem maßgeblichen Zeitpunkt für das Bestehen der Bewilligungsberechtigung. Also das ist einfach erstmal so die Feststellung, diese Zeitpunkte können einfach auseinanderfallen und damit natürlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen in dem Fall. Was wir jetzt bei uns haben, war die letzte Möglichkeit, die du aufgeführt hattest für das Wirksamwerden, und zwar verkürzt der sogenannte Ausfertigungsanspruch oben.
Und zwar der Ausfertigungsanspruch hier konkret des Käufers. Ne? Genau. Weil der Käufer, der ist der Begünstigte aus dieser Bewilligung, der ist an der Urkunde selbst beteiligt und damit hat er als Urkundsbeteiligter einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung einer Ausfertigung nach 51 Absatz 1 des Beurkundungsgesetzes.
Genau so ist es. Und an der Stelle könnte man jetzt also festhalten, bis hierhin wäre sozusagen der Zeitpunkt der Abgabe dann doch wieder derselbe wie der Zeitpunkt des Wirksamwerdens bei uns. Mit der Folge, dass die Zeitpunkte bei uns im Fall zusammenfallen und es für die Vertretungsbefugnis des GmbH-Geschäftsführers in diesem Fall eben auf das Jahr 1999 angekommen wäre oder ankommt, besser gesagt.
Ankommt, ja.
Weil wir eben auch in diesem Zeitpunkt nach dieser Dogmatik von der verfahrensrechtlichen Bewilligung trotzdem das Wirksamwerden bei Beurkundung dieses Vertrags hatten. Jetzt gibt es aber eine Einschränkung. Und zwar ist es grundsätzlich natürlich trotzdem so, dass wir bei uns eine Ausfertigungssperre im Vertrag haben.
Genau, ich gehe nochmal zurück auf den Sachverhalt. Im Sachverhalt haben wir ja gesagt, dass da geregelt ist, dass der Notar dem Käufer und dem Grundbuchamt vorher, also vor der Bestätigung dieser Kaufpreiszahlung, keine Ausfertigung bzw. beglaubigte Abschrift dieser Urkunde erteilen soll. Also man könnte ja jetzt sagen, ja Moment mal, also dieser Anspruch, den der Käufer hat auf Erteilung einer solchen Ausfertigung, der ist ja jetzt gar nicht unbeschränkt, sondern dem haben die Parteien ja im Vertrag eingeschränkt.
Genau so ist es und das ist Ihnen ja auch durchaus möglich, ohne weiteres, nach § 51 Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Ich weiß nicht, möchtest du ihn uns einmal vorlesen?
Ja, da muss ich eben das Beurkundungsgesetz hier im vor mir befindlichen Habersack aufblättern, mich schnell an
während
die
Ordnungsnummer erinnern. Während du blätterst, vielleicht ganz kurz, worauf wir hinaus wollen. Also den ist es natürlich unbenommen, diesen Ausfertigungsanspruch einzuschränken, was entsprechend auch nach Stimmen in der Rechtsprechung und in der Literatur dazu führt, dass auch vorübergehend jedenfalls, wenn ich den zumindest nur auf Dauer eine gewisse Zeit eingeschränkt habe, auch das Wirksamwerden der Bewilligung erstmal suspendiert ist und erst wenn eben diese Ausfertigungssperre entfällt, auch erst es dann sozusagen diese Bewilligung auch wirksam wird und ist natürlich wiederum für die Vertretungsmacht auf diesen Zeitpunkt des Wirksamwerdens wiederum dieser Bewilligung ankommen.
Wenn man es so sieht. Ich lese den 51 Absatz 2 einmal vor, Beurkundungsgesetz. Da heißt es, die in Absatz 1 genannten Personen, also insbesondere die Urkundsbeteiligten, können gemeinsam in der Niederschrift oder durch besondere Erklärung gegenüber der zuständigen Stelle etwas anderes bestimmen. Also das ist diese klare Regelung, dass man das auch abweichend regeln kann. Ja. Wie wäre es dann hier?
Also bei uns ist es jetzt so, dass wir also aus unserer Sicht jedenfalls kein Problem haben, was das angeht. Dafür müssen wir uns einfach nur noch mal den Wortlaut anschauen.
Ja, da heißt es,
ich lese ihn gerne noch mal vor.
Ja, was ich lese ihn mal vor. Also heißt es genau, vorher soll dem Käufer und dem Grundbuchamt keine Ausfertigung bzw. beglaubigte Abschrift dieser Urkunde erteilt werden, die die Auflassung enthält. Da steht nichts von Bewilligung.
Genau so ist es. Also es gibt auch Muster, die differenzieren zwischen nur der Auflassung und der Auflassung und der Eintragungsbewilligung. Und aus unserer Sicht ist das auch nicht nur eine irgendwie semantisch geahndete Unterscheidung, sondern hat gerade einen unmittelbaren Einfluss darauf, wann die Eintragungsbewilligung wirksam wird. Also hier auf den Fall konkret bezogen, bezieht sich die Ausfertigungssperre nur auf die Auflassung. Das heißt, die Eintragungsbewilligung ist wirksam geworden mit Beurkundung denn die Ausfertigungssperre bezieht sich gerade nicht auf die Eintragungsbewilligung.
Der Käufer könnte sich also direkt nach der Beurkundung vom Notar eine beglaubigte Abschrift der Kaufvertragsurkunde geben lassen, in der die Bewilligung des Eigentümers auf Eintragung der Eigentumsumschreibung drin ist.
Genau.
Es nützt ihm nur nichts. Wenn er die zum Grundbuchamt schickt, dann wird das Grundbuchamt immer noch sagen, ja wunderbar, Paragraph 19 GBO, da können wir einen grünen Haken drin, dahinter machen, aber wir müssen ja bei der Eigentumsumschreibung auch den Paragraph 20 GBO beachten und die Auflassung ist uns noch nicht nachgewiesen. Das heißt, damit kommt jetzt der Erwerber auch nicht weiter. Also insofern jetzt keinerlei Gestaltungsfehler hier irgendwie des Notars.
Genauso ist es also ganz im Gegenteil. Hausintern, wir geben ja keine Gestaltungsempfehlungen ab und bewerten die auch nicht, aber hausintern ist es schon so, dass man da auch immer einen deutlichen Blick drauf wirft, auch gerade bei Mustern, wie diese Ausfertigungssperre ganz konkret formuliert ist. Mhm. Und wie schon gesagt, ich halte das auch nicht nur für eine semantische Frage, sondern...
Naja, wir haben es ja gerade gesehen, dass es einen Unterschied machen
nachdem
kann.
Nachdem wir da jetzt ungefähr, weiß ich nicht, eine halbe Stunde bisher rumgesprungen sind durch Vertretungsmacht, Verfügungsbefugnis, und die verschiedenen Zeitpunkte, muss man eigentlich auch feststellen, dass das ganz bewusst auch im Wortlaut gewählt wird, wie ich meine Ausfertigungssperre festlege, weil es eben unterschiedliche Folgen auch für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bewilligung hat.
Ja, sehr lehrreich, insbesondere der letzte Teil, bei dem man sich dann nochmal wieder Gedanken macht, auch über das Thema, wann wird eigentlich so eine Bewilligung wirksam, was prüft das Grundbuchamt da ganz genau und insbesondere in diesen Vertretungsverhältnissen, ich denke vor allen Dingen eben bei einseitigen Erklärungen dürfte das dann schon häufig mal vorkommen, dass diese beiden Zeitpunkte dann auch auseinanderfallen und ich da gegebenenfalls Schwierigkeiten habe.
Absolut.
Also gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, die GmbH ist Eigentümerin eines Grundstücks und bewilligt hier die Eintragung einer Grundschuld, das wird eben so gestaltet, wie das üblicherweise gestaltet wird, dann wird erstmal diese Bewilligung nicht wirksam. Dann dauert es ein bisschen. Nämlich entweder, wenn sie dann halt beim Grundbuchamt eingereicht wird oder bis dann dem Gläubiger eine Ausfertigung der Bewilligung ausgehändigt würde. Und dann kann es durchaus sein, wenn in der Zwischenzeit Geschäftsführerwechsel stattfindet, dass dann eben die Vertretungsmacht im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bewilligung eine andere ist als im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung. Dann kann es auch mal sein, dass wir hier Vollzugsschwierigkeiten kriegen. Also ist natürlich sehr technisch, spielt in ganz vielen Fällen, die wir in der Praxis abwickeln, vermutlich keine praktische Rolle. Aber dogmatisch ist es relativ klar, wie das zu behandeln wird. Du sagst, beim Ausgangspunkt ist es umstritten, aber die ganz überwiegende Meinung sagt ja, es kommt eben für das Vorliegen oder für die Voraussetzungen der Stellvertretung bei der Bewilligung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bewilligung an. Und dann muss man sich eben schon mal die Frage stellen, wann wird denn so eine Bewilligung eigentlich wirksam. Also es ist nicht ganz trivial, auch wenn es was ist, was wir tagtäglich tun, nämlich Bewilligungen beglaubigen, beurkunden und auch zum Grundbuchamt dann eben zum Vollzug vorlegen. Ja, Moritz, vielen Dank. Mit anderen Worten, das Gute für den Notar, der das hier bei uns angefragt ist, dass wir am Ende sagen konnten, wir sehen kein Problem mit der Vollzugsfähigkeit. Du kannst das alles dem Grundbuchamt zum Vollzug vorlegen und du darfst auch unser Gutachten, das du dazu geschrieben hast, mit vorlegen, um das Grundbuchamt da eben davon zu überzeugen, dass man hier wieder einen Nachtragsliquidator braucht, noch dass es ansonsten Schwierigkeiten gibt, weil für die maßgeblichen Fragen eben dann keine Schwierigkeiten, also das ja sich kein Problem ergibt letzten Endes, ne? Für die Frage, wer ist verfügungsbefugt, kommt es auf den heutigen Zeitpunkt an, das ist die GmbH. Für die Frage, wer konnte vertreten, kommt es eben auf damals an, auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bewilligung, das war eben damals der Geschäftsführer, also alles soweit fein.
Genau, also wir haben eigentlich kein Anzeichen dafür erkannt, warum hier eine Genehmigung eines Nachtragsliquidators noch erforderlich sein sollte. Vielleicht abschließend dann auch noch die Klarstellung, also dass die Eintragungsbewilligung natürlich hier über 25 Jahre schon, sage ich mal in Anführungszeichen, alt ist, ist absolut irrelevant. Also
da gibt es Rechtsprechung, ne, die das irgendwie bestätigt.
Die Rechtsprechung wiederholt schon.
Die werden nicht schlecht, die Dinger. Werden,
genau, die haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum sozusagen. Ja. Was das Thema angeht. Was natürlich jetzt noch eine spannende Frage zum Abschluss ist, wir haben ja jetzt hier über die beurkundungsrechtliche Lösung in Anführungszeichen geredet, also die mit anderen Worten Kopierlösung, Auflassung und Bewilligung bereits in der Urkunde enthalten. Jetzt kann man sich natürlich zum Abschluss noch dem Gedankenspiel hingeben und fragen, wie sieht es denn aus mit der verfahrensrechtlichen Lösung oder der sogenannten Vollmachtlösung, also der Alternativgestaltung, in der eben die Eintragungsbewilligung nicht mit beurkundet ist, sondern eben gerade Kraft Vollmacht durch den Notar erteilt werden soll.
Das wäre ja die Alternative, dass man sagt, die Bewilligung wird dann eben bei Zeiten durch den Notar als Bevollmächtigten des eingetragenen Eigentümers abgegeben.
Ja. Genau, und wir gehen davon aus, dass der Fall, wenn er so gelegen wäre in unserem Sachverhalt, tatsächlich zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Mhm. Dafür müsste man sich jetzt mal eingangs einfach mal kurz den 117 Insolvenzordnung anschauen, weil die Insolvenz uns da in unserem Fall tatsächlich doch einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte.
Paragraph 117 der Inso, Erlöschen von Vollmachten, da heißt es, eine vom Schuldner erteilte Vollmacht, die sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen bezieht, erlischt durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Genau. Das heißt, konkret jetzt auch aus Perspektive des Notars, wenn der jetzt da sitzt und sich denkt, okay, jetzt hat mir also hier der Käufer bestätigt, dass er den Kaufpreis bezahlt hat, dann kann ich ja jetzt in Ausübung der Vollmacht des Eigentümers die Bewilligung erklären. Dann denkt der Notar einen Moment lang nach über seine eigene Vertretungsmacht und stellt fest, oh, Verkäufer ist insolvent, damit 117 Insolvenzordnung, damit ist wohl diese Vollmacht weg. Und jetzt ist die Folgefrage, was passiert denn jetzt, wenn das Insolvenzverfahren aufgehoben wird?
Ja, also vielleicht noch einmal kurz zur Ergänzung. Das wird natürlich teilweise auch kritisiert im Sinne von der 117 Insolvenzordnung. Der gilt natürlich nicht für die Vollmacht an Notare, denn das ist ja eine öffentlich-rechtliche Tätigkeit, die hier gemacht wird. 53 Beurkundungsgesetz, 24 BNO. Die Kritik lässt sich sicher hören. Das ändert nur nichts daran, dass es jedenfalls aus unserer Sicht der herrschende Standpunkt ist, dass diese auch notariellen Vollzugsvollmachten erlöschen. Auch vom OEG München 2018 auch bestätigt. Dementsprechend ist auch aus Sicht des DNOIs jedenfalls in der Praxis davon auszugehen, dass die Vollmachten erloschen sind durch die Insolvenzeröffnung, auch die an den Notar. Und man wird dann leider resignieren müssen, dass diese Vollmachten auch nach Abschluss des Insolvenzverfahrens nicht wieder aufleben, sondern sie sind endgültig erloschen.
Also seine Verfügungsbefugnis, die kriegt der Schuldner zurück, wenn das Insolvenzverfahren beendet ist, aber die Vollmachten, die er erteilt hat, die leben sozusagen nicht automatisch.
Genau, das ist so ein bisschen der Witz tatsächlich, würde aber in unserem Fall dazu führen, dass der Notar eben die entsprechende Bewilligung kraft Vollmacht nicht erteilen könnte.
Und dann habe ich natürlich das Problem, dann muss es mir ja der Verkäufer, also die GmbH, neu erteilen und die ist jetzt im Register gelöscht und es gibt keinen mehr, der die vertreten kann. Und wir dann brauche ich wohl die Nachtragsliquidation. Ne? Muss man dann vielleicht hier im konkreten Fall dem Rechtspfleger im Grundbuchamt zugutehalten, der das dann erstmal so vom Notar haben wollte. Wäre der Fall so, wäre das auch die richtige Lösung. Dann bräuchte man auch diesen Nachtragsliquidator, der da entsprechend nochmal mitwirkt. Kann natürlich sein, dass in der Praxis dieses Grundbuchamts eben der andere Fall, der häufigere ist, dass man mit der Bewilligungslösung arbeitet und nicht eben mit der Kopierlösung. Aber das ist letztlich hier nicht der Fall. Deswegen haben wir da dann am Ende für unseren Ausgangsfall glücklicherweise kein Problem. Ja, okay. Also als wir das Gutachten ausgewählt haben, sowohl für den Report als auch für den Podcast, waren wir uns ganz einig, es eignet sich sehr gut. Jetzt, wenn wir uns so anschauen, sind wir uns nicht ganz sicher, ob man dem in der Tonfassung folgen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es bisher geschafft haben, waren Sie sehr, sehr tapfer. Ich hoffe, Sie haben trotzdem das ein oder andere mitgenommen. Dir, Moritz, vielen, vielen Dank für die Vorbereitung, auch für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den weiteren Folgen und ich freue mich auch auf weitere Folgen mit dir.
Danke dir.